Wann ist ein Mann ein wahrer Mann? Von Byron Forrest Yawn. Kapitel 7. Rechenschaft. Du selbst bist dir nicht dein bester Ratgeber. Manch ein Freund aber ist anhänglicher als ein Bruder. Sprüche 18, 24b. Männer haben bekannterweise ihre Schwierigkeiten in Bezug auf Freundschaften. Moment mal, das ist zu wohlwollend. Tatsächlich geben wir in der Beziehung als Freund ein jämmerliches Bild ab. Entweder umgeben wir uns selbst mit einer Gruppe von Männern oder Jungs, die einem brav die Stange halten, auf diese Art fühlen wir uns wohl, oder wir isolieren uns, dann müssen wir uns nicht darum kümmern. Im ersten Fall erfahren wir nie eine Herausforderung, da wir sicher in der Mittelmäßigkeit verweilen. Im zweiten Fall wird nie jemand die Wahrheit über uns herausfinden. Wenn doch, wäre die Enthüllung gar zu peinlich. In beiden Fällen ist es ein Zeichen für Unreife und Stillstand. Wohlgemerkt, wir reden hier nicht von deinen Kumpeln, sondern von Freunden. Da liegt der Unterschied. Kumpel sind die Kerle, die gleich im ersten Jahr deiner Ehe zu dir nach Hause kommen, um Madden zu spielen, während deine Frau im Schlafzimmer Zuflucht bei den Wäschebergen und Rechnungen sucht. Kumpel sind die Kerle, die sich über ihre Ehe ärgern und von dir das Gleiche erwarten. Kumpel sind die Trottel, die dir die Entschuldigung dafür liefern, deine Verantwortung nicht wahrzunehmen. Sie laden dich zu Fantasy Draft oder einer Pokernacht oder zum Boccia-Wettkampf ein. Kumpel sitzen herum und tolerieren deinen Narzissmus. Kumpel sind die Kerle, die dich anrufen, um dir zu sagen, dass Apple die nächste Generation von iPads herausbringt. Wir kampieren draußen. Entspann dich, es kommt kein neues iPad heraus. Du hattest Kumpel, als du 8 Jahre alt warst. Du bist nicht mehr 8 Jahre alt. Es ist falsch, mit Freunden auf eine oberflächliche Weise umzugehen. Es ist unaufrichtig und unehrlich, die Zeit mit Freunden nur mit Phrasen und Nettigkeiten zu verbringen. Aber so leben wir normalerweise. Denk an all die Leute, die du Freunde nennst. Wie gut kennst du sie? Welches ist ihr Heimatort? Wo haben sie ihre Frauen getroffen? Was sind ihre innersten Kämpfe? Wie oft betest du für sie? Wir kennen einander nicht wirklich. Wir behandeln die Seelen um uns herum völlig willkürlich. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen, und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Hebräer 10, die Verse 23 bis 25. Ich weiß, die Zeit ist knapp und wir haben viel zu tun. Ich weiß das. Es gibt weitere und dringendere Prioritäten, die wir beachten müssen. Gott, Familie, Kinder, Arbeit und so weiter. Trotzdem, wenn du zu beschäftigt für Freundschaften bist, dann bist du zu beschäftigt. Du musst deine Aufgaben und dein Leben entkrampfen. Du wendest dich dadurch von dem unermesslichen Segen christlichen Lebens ab. Wie geht es? Wie war nochmal sein Name? Vor nicht allzu langer Zeit saß ich mit 2 Freunden beim Pizzaessen zusammen. Zusammengerechnet kannten wir uns untereinander nun etwa 8 Jahre. Im Gespräch fragte einer nach dem Sohn eines anderen. Doch er hatte Schwierigkeiten mit dem Namen des Kindes. »Mein Sohn heißt John«, erwiderte der Vater relativ scharf. Es war ziemlich unbehaglich. Man konnte eine Stecknadel fallen hören. Ich brach in Gelächter aus, wie es jeder echte Freund tun würde. Um an diesen glorreichen Patzer zu erinnern, sage ich jedes Mal, wenn wir uns treffen, den Namen falsch. Aber diese Panne illustriert den Punkt. Wir kümmern uns nicht wirklich um das Leben des anderen. Wenn wir dazu gezwungen wären, ein bestimmtes Wort aus unserem Vokabular zu streichen, würden wir die Kunst der Freundschaft viel besser beherrschen. Das Wort? Gut. Alles in Ordnung. Wir verstecken uns hinter diesen Worten und seinen vielen Synonymen wie hinter einem undurchdringlichen Schutzwall, um ja nicht näher erkannt zu werden. Weiterhin geht es um das Ausmaß unserer Gespräche. Wie geht's? Oh, gut. Es ist völlig abgedroschen. Und zwar so sehr, dass es meistens das exakte Gegenteil von dem signalisiert, was wir wirklich sagen wollen. Es geht uns nämlich nicht gut. Stell dir mal diese Entlarvung vor, wenn du diese Ausdrucksweise eine Woche lang nicht benutzen dürftest. Wie geht es dir? Momentan schlage ich mich mit Zornesausbrüchen herum. Mit meiner Frau und mir klappt es gerade nicht so gut. Um ehrlich zu sein, mein geistliches Leben ist momentan nicht so prickelnd. Oder auf der positiven Seite: Gott hat mir in der letzten Zeit einen großen Sieg über den Zorn geschenkt. Mein geistliches Leben war so erfüllend. Wie ist deines? Das ist die Substanz, aus der Freundschaft besteht. Freundschaften sind echt. Ich habe einige Bekannte, die in der riskanten Welt des Großkapitals leben. Manchmal planen sie mich für ein Mittagessen ein. Schließlich bin ich der Pastor ihrer Kirche. In ihrer Arbeitswelt hört man ihnen normalerweise zu. Meist tue ich ihnen den Gefallen. Wenn ich dann mit einem von ihnen zusammensitze, komme ich mir immer wie ein potenzielles Verkaufsobjekt oder ein Angestellter vor. Dieses Künstliche ist erstickend. Es ist erstaunlich, was das Leben von einem Handschlag zum nächsten aus einem Mann über die Jahrzehnte machen kann. Jeder, mit dem sie sich befreunden, fühlt sich, als wären sie Teil einer Reihe von potenziellen Verkaufsobjekten. Beim Mittagessen ist die Agenda schon vorbereitet. Meist wird sie von seiner Ehefrau vorbereitet. Die Reihenfolge ist zeitlich abgestimmt. Wir lösen seine Eheprobleme und das Benehmen der Kinder in weniger als 30 Minuten. Ich stehe im Wettbewerb mit der Bezahlung der Rechnung. Wir hetzen da hindurch wie der Blitz. Sie haben keine Ahnung davon, was für ein Elend diese Situation deutlich macht. Ich bete für Sie, wenn ich zurück im Auto bin. Sie machen nur einen Haken in Ihrer Agenda hinter unseren Termin. Es ist so ein undurchlässiges Dasein. Freunde üben keine Nachsicht bei der Unvernunft ihrer Freunde. Der Punkt ist doch: echte Freundschaft ist aufrichtig und nicht fahrplanmäßig. Freundschaft beinhaltet bestimmte Charakteristika. Vollbremsungen gehören nicht dazu. Transparenz. Freundschaft verlangt nach Ehrlichkeit und erkennt, wenn etwas verschleiert werden soll. Nicht, dass man alles wissen muss oder es gar erwartet, aber die Möglichkeit dazu besteht. Ein Freund weiß, wer du wirklich bist und ist trotzdem ein Freund. Gnade. Sie entscheidet im Zweifelsfall zugunsten des Freundes, auch wenn es schwierig ist. Sie ist nicht an Bedingungen geknüpft. Sie verschwindet nicht von der Bildfläche, wenn Versagen vorkommt. Im Gegenteil, sie ist die erste, die es aufdeckt. Wahrheit. Sie übersieht nicht deine Schwachheiten. Sie akzeptiert keine Ausflüchte in Bezug auf deine Ausreden. Sie überlebt Konfrontation. Wenn ihr etwas auffällt, geht sie dem nach, hat aber immer dein Bestes im Sinn. Sie konfrontiert mit einer rationalen Einstellung, im Zweifelsfall zugunsten des anderen. Am Ende entsteht dadurch eine bessere Freundschaft, als sie vorher jemals gewesen ist. Liebe. Sie stellt tiefergehende Fragen außerhalb der Komfortzone. Die Frage, die weitergeht als »Wie geht es dir?« Sie wird nervös, wenn du vom Radar verschwindest. Sie dient dir weit jenseits deiner Vorstellungskraft, manchmal auch über deine Komfortzone hinaus. Veränderung. Ihr Ziel ist die Ermutigung zur Ähnlichkeit mit deinem Herrn. Sie gehört in deiner Gemeinde dazu. Vielfach kannst du geistliche Unreife auf Männer zurückführen, die sich nicht in Freundschaften innerhalb der lokalen Gemeinde investiert haben. Im Laufe der Jahre hat Gott mich mit einigen eindrucksvollen Freundschaften gesegnet. Sie erstrecken sich schon über Jahrzehnte. Jedes Mal haben sich diese Freundschaften in den oberen genannten Dingen zu irgendeinem Zeitpunkt als stark erwiesen. Ich habe den anderen konfrontiert und wurde konfrontiert. Ich habe Dinge verfolgt und andere haben das bei mir ebenso ausgeübt. Ich habe geliebt und wurde geliebt, trotz Versagens. Ich habe mich lustig gemacht und wurde bei dummen Unsicherheiten lächerlich gemacht. Ich habe für den anderen gebetet und es wurde für mich gebetet. Ich habe bekannt und zugehört. Ich habe vergeben und mir wurde vergeben. Ich habe gedient und mir wurde gedient. Die unauslöschlichen Zeichen der Liebe. Im Laufe der Jahre sind einige unglaubliche Männer in mein Leben getreten, die Freundschaften und Respekt riskierten, um mir zu helfen. Ich erinnere mich besonders an meinen Onkel Mike, der mich, als ich ein Teenager war, zu sich rief, um ihm zu helfen, in seinem Vorgarten ein paar Büsche zu beschneiden. Es war eine regelrechte Falle. Liebevoll konfrontierte er mich mit der Rebellion, die sich in meinem Leben festzusetzen begann. Es veränderte mein Herz. Während des Erdbebens 1994 in Los Angeles, Kalifornien, war ich dort am theologischen Seminar. Ich geriet in Panik. In dem Moment wurde ich mit der Schwäche meines Glaubens konfrontiert. Ich kehrte der Schule den Rücken zu und machte mich auf den Heimweg. Die meisten meiner Freunde waren nachsichtig mit mir. Wir verstehen das. Gott kann dich überall gebrauchen. Alles Gute. Nur ein Freund reagierte anders, Patrick. Seine Ansprache war etwas direkter.
Sei kein Weichei. Wir dienen hier dem Evangelium. Halte durch. Du hast noch nicht bis zum Blutvergießen gelitten.
Ich wäre heute nicht in der Situation, dies zu schreiben, wenn es seine Liebe nicht gegeben hätte. Dann war da Jackie, der in mein Leben trat, nachdem mein Vater gestorben war, und eine Lücke ausfüllte, wie es nur wenige gekonnt hätten. Mit unglaublichem Einfühlungsvermögen sah er die Not und begegnete ihr. Wir reden zweimal die Woche miteinander. Er ist der Mann, den ich ohne Angst an meinen dunkelsten Momenten teilhaben lassen konnte. Und da ist Bob. 30 Jahre war er mein Senior, der mich unter seine Fittiche nahm und lehrte, ein Leiter zu sein. Und Guy, der mich lehrte, wie wahrer Dienst aussieht. Doug und seine Sorgfalt in den Details. Christian und seine furchtlosen Konfrontationen mit all meinen großartigen Ideen. Danny und sein Ausmaß an Mitgefühl, das ich mir wünschen würde. Die Liste geht weiter und weiter. Ich habe von jedem der Männer auf meinem Weg etwas mitgenommen. In der einen oder anderen Weise haben diese Freundschaften mich geformt. Von dem einen das Einfühlungsvermögen, das ich für mein eigenes Leben entwickeln musste. Von einem anderen die Herangehensweise zur Entscheidungsfindung, die mit klarem Realismus und Hoffnung angefüllt ist. Ihre Spuren finden sich überall in meinem Leben. Viele Männer haben kaum einen solchen Freund, noch weniger fünf. Ein Freund ist unschätzbar. Mehr als einer ist ein Schatz. Deine wahren Freunde kannst du an einer Hand abzählen. Es gibt eine Menge an Entschuldigungen dafür, keine Freundschaften zu haben. Keine davon ist zulässig. Ich habe keine Zeit, kann genauso gut bedeuten, dass wir zu selbstsüchtig sind. Wir streben im Leben nach Dingen, die andere außen vor lassen. Ich kann da nichts beisteuern, meint eigentlich, dass wir zu unsicher sind. Weil wir normalerweise niemanden unser wahres Herz preisgeben, fürchten wir die Ablehnung. Da ist keiner, mit dem ich irgendwas gemeinsam hätte, bezeichnet eigentlich unsere Hilflosigkeit darin, aus uns selbst herauszugehen. Aber der Gewinn überwiegt jedweden Verlust, wenn wir all diese Entschuldigungen hinter uns lassen. Freundschaften sind ein Quell der Gnade, die nur daraus entstehen können, wenn du dich mit Männern zusammenschließt, welche die gleichen Kämpfe durchleiden wie du. Diese Bindung ist unschätzbar. Zum einen sind solche Freundschaften eine beständige Gesundheitskontrolle. Ohne sie bist du ganz schnell isoliert, besonders inmitten einer Prüfung. Du kannst an dir selbst verzweifeln, wenn du alleine bist. Freunde begleiten dich, wenn die Krise unerwartet an deine Tür klopft. Sie lassen dich wissen, dass du nicht verrückt bist. Sie sind auch eine Bauchkontrolle. Wir haben die Fähigkeit, schlechte Entscheidungen zu treffen. Wir können uns selbst weismachen, dass die dümmste Logik ein idiotensicherer und genialer Einfall ist. Ohne diese Leute, die uns nachgehen, können wir unsere Familie und unsere Zukunft einem hohen Risiko aussetzen. Freunde leihen dir ihren Verstandesbasser, wenn deiner kaputt ist. Diese Freundschaften sind auch eine Realitätskontrolle. Sie verleihen uns Objektivität, wenn wir uns selbst überprüfen. Unser Urteilsvermögen ist meistens vernebelt, wenn wir unsere eigenen Sünden beurteilen sollen. Unsere Meinung folgt meist unserem eigenen Gutdünken und lässt uns vom Haken. Wir sind uns aber nicht selbst die besten Ratgeber. Ein wahrer Freund wird uns helfen, uns so zu sehen, wie wir uns selbst nicht sehen können. Jemand schrieb einmal, dass unsere besten Freunde diejenigen sind, die uns am meisten Angst vor der Sünde machen. In dieser Aussage steckt viel Wahrheit. Ich entnehme daraus, dass unsere besten Freunde jene sind, die uns helfen, uns selbst so zu sehen, wie wir wirklich sind, und uns dazu bringen, dementsprechend zu handeln. Die Standards in ihrem Leben und ihr Verhalten spornen uns dazu an, unseren Standard anzuheben. So gesehen sind unsere besten Freunde die ärgsten Gegner unserer Selbstgefälligkeit und Bequemlichkeit. Freunde auf die Tagesordnung setzen. Männer weichen dem Ausgesetztsein durch Freundschaften aus, indem sie sich hinter verschiedenen und recht vorhersehbaren Fassaden verstecken. Sie versuchen, ihre Persönlichkeit auf diese Weise anderen gegenüber als real darzustellen. Das sind die Maßnahmen, mit denen sie die Menschen auf Armlänge entfernt halten. Das ist das Komische. Alles ist ein Spaß und jeder Spaß ist eine Ablenkung. Hier finden wir eine Missgestalt vor. Der Typ, der nie erwachsen wurde und sich hinter seinen Versäumnissen versteckt. Da ist der Geschäftsmann. Er ist zu beschäftigt, um sich für irgendjemanden zu interessieren. Er zieht sein Ding durch, während alle anderen nutzlose Zeitgenossen sind. Da ist der stille Mann. Er mag es nicht, sich zu öffnen. Da ist der Männermann. Anderen Männern gegenüber durchschaubar zu sein, sieht er als Schwäche an. Da ist der Superheld. Er hat anscheinend gar keine Probleme. Er bezieht sich auf den verbreiteten Spruch: Wenn du dich versteckst, dann bitte hinter etwas, das größer ist als deine Probleme. Hey Alter, wir sehen dich. Jetzt bist du wahrscheinlich überzeugt. Du sagst zu dir selbst: Ich brauche Freunde. Ich gehe dann mal los. Ich setze das auf meine Agenda. Welche Schritte muss ich unternehmen? Wo ist das passende Buch dafür? Okay, Kumpel, hier ist der Deal. Wenn du erst ein Buch lesen musst oder die Anleitung für 12 Schritte brauchst, wie man Freunde gewinnt, dann hast du ein viel ernsteres Problem. Denn Freundschaften zu schließen sind so ungefähr das Natürlichste, zu dem wir als Menschen fähig sind. Andere unter euch denken vielleicht, sie wären gute Freunde und hätten echte Freundschaften. Du triffst dich jede Woche mit deinen Kumpeln. Sie wissen Bescheid über dein Leben. Du redest ganz offen mit ihnen. Aber warst du überhaupt ein Freund für sie? Wart ihr wirklich ehrlich untereinander oder habt ihr einander nur ertragen? Hast du etwas im Leben deines Bruders entdeckt und ihn damit laufen lassen? Gibt es da blinde Flecken, die er nicht erkennt, weil du ihn nie darauf hingewiesen hast? Nach Jahren des Redens. Hast du nur um den heißen Brei geredet in Bezug auf ihre Seelen oder bist du tiefer gegangen? Warum hast du nichts gesagt?
Ich will niemanden verletzen.
Aber das ist nicht das Bild von biblischer Liebe. Biblische Liebe ist beides, einmischend und empfindsam.
Es geht mich nichts an.
Natürlich hat keiner von uns die Aufgabe des Heiligen Geistes, und viele Dinge sind wirklich nicht unsere Sache, aber wir sind dazu aufgerufen, Werkzeuge bei der Veränderung im Leben anderer zu sein. Die Menschenfurcht hält unsere Liebe und Anteilnahme auf eine ungesunde Distanz. Männer leiden jahrzehntelang an blinden Flecken, weil ihre Freunde zu liebenswürdig sind, um sie aufzudecken. Letzten Endes geht ja alles gut.
Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt, und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Epheser 4, die Verse 15 bis 16.
Es könnte noch andere Gründe geben, warum Männer nicht in Freundschaften investieren. Vielleicht haben sie etwas zu verbergen. Womöglich sich selbst. Manche Männer könnten sich zu sehr schämen, um die in ihrem persönlichen und geistlichen Leben schlummernden Tatsachen offenzulegen. Die Oberflächlichkeit ihrer Seele. Ihre Untauglichkeit in den Grundlagen des christlichen Lebens. Sie wissen nicht, wie sie ihre Frauen leiten sollen. Sie versagen in den geschäftlichen Dingen und so weiter. Anderen Menschen gegenüber die Kämpfe in ihrem Leben offenzulegen, erscheint ihnen als die furchtbarste Vorstellung in ihrem Leben. Der Abgleich mit der Wirklichkeit wäre das Härteste, was sie jemals tun könnten. Das Risiko ist zu groß. Ehefrauen, die Experten für Freundschaft, leiden für ihre Männer, wenn die Bande christlicher Freundschaften fehlen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Ehefrauen zu mir, ihrem Pastor, kommen, um Hilfe zu finden. Wie in einer Geheimdienstsache, sie wollen ihre Ehemänner nicht blamieren, kommen sie zu mir und erzählen mir von den Kämpfen ihrer Männer.
Sagen Sie ihm nicht, dass wir miteinander gesprochen haben. Es würde ihn verärgern.
Sie haben keine Ahnung, wie sehr sie den Zustand ihres Mannes unterstützen, indem sie das Problem auf diese Weise in Angriff nehmen. Einsam, isoliert und deprimiert sind einige der Aussagen, mit denen sie ihre Männer beschreiben. Üblicherweise besteht ihre Lösung darin, dass ich der beste Freund ihres Mannes werden solle.
Verabreden Sie sich doch mit ihm zum Mittagessen.
Ehrlich gesagt, diese Logik ist für mich nicht nachvollziehbar. Ihre Männer kämpfen damit, Freunde zu bekommen und andere zu erreichen. Für ihn ist allein der Gedanke daran völlig angstbesetzt. Und dann kommt seine Frau daher und versucht in ihrer Logik, den Mann, den ihr Ehemann am meisten fürchtet,
zu einem Mittagessen mit ihm zu überreden, seinen Pastor. Das fängt dann mit einem unbehaglichen Händedruck an der Tür an, setzt sich fort mit der Aussage, alles ist gut, und endet mit einem mittelmäßigen Salat. Heraus kommt immer das Gleiche. Meine Strategie besteht darin, normal zu sein. Ein durchschnittlicher Typ, der ich bin, und nicht der Heilige auf dem Campus, wie viele meinen. Mit den gleichen Kämpfen, Problemen und Schwächen wie bei allen anderen Männern. Ein Mann, der von der gleichen Gnade abhängig ist wie jeder andere. Normal sein ist das Beste, was ich für sie tun kann. Meistens sind sie darüber total erstaunt. Sie erwarten außergewöhnliche Aussagen von mir. Was sie bekommen, ist pures Mittelmaß und gewöhnliche Alltäglichkeiten. Meistens sind sie dann ganz überwältigt, wie normal das alles ist. Daraus entstehen dann noch mehr Mittagessen. Er erwähnt mehr davon, was in seinem Leben los ist. Verbindungen werden hergestellt. Eine Freundschaft wird geboren. Es ist eine Freude, Männer zu ermutigen. Was in solchen Momenten geschieht, ist eine einzigartige Art der Ermutigung. Wenn diese Männer entdecken, dass ihr Pastor ein normaler Typ ist, der in Gottes Gnade errettet und in den Dienst gestellt hat, beginnen sie, die Verbindung zu Gottes Gnade in ihrem eigenen Leben herzustellen. Also, wenn Gott Byron gebrauchen kann, dann kann er auch mich gebrauchen. Der Punkt ist der: Freundschaften zu schließen ist gar nicht kompliziert. Aber es ist hart für das Ego eines Mannes. Um Freundschaften zu schließen, musst du ein paar schmerzhafte Dinge tun. Dem Ich sterben. Freundschaft erfordert Demut. Du musst deinen Stolz ablegen, was der Kern der Sache ist, und dich mit den anderen abgeben. Einige der stolzesten Männer, die ich kenne, sind auch die schweigsamsten. Das Ergebnis ist Abstand und Isolation. Sie sind so sehr in ihrer Wahrnehmung anderer und ihrer Menschenfurcht gefangen, dass sie sich lieber hinter ihrer Unsicherheit verstecken. Im Grunde genommen ist dies ein Versagen, der Wahrheit des Evangeliums zu glauben. Wen kümmern denn deine Unzulänglichkeiten und deine soziale Unbeholfenheit? Welchen Unterschied macht das überhaupt in Gottes Ökonomie? Doch Gottes Gnade reicht auch für diese Dinge vollkommen aus. Dienen. Freundschaften werden aus einer Haltung von Selbstaufopferung und Dienst geboren. Die meisten Menschen gehen Freundschaften auf eine egoistische Weise an. Wir suchen uns Freunde aus, die uns etwas bieten können oder mit denen wir etwas gemeinsam haben. Unsere Interessen passen zusammen. Wenn sie uns nicht bieten, was wir wollen, oder unsere Erwartungen enttäuschen, erkrankt die Freundschaft. Das ist keine echte Freundschaft. In einer wahren Freundschaft geht es nicht um uns. Sie wird aus dem Herzen eines Dieners geboren. Entschuldige meine Direktheit, aber keine Freunde zu haben, ist egoistisch. Es müssen andere Menschen berücksichtigt werden. Menschen, auch bekannt als Freunde, die von deinen Gaben und deinem Dienst profitieren könnten. Sich nur am Rande aufzuhalten, ist egozentrisch. Die meisten meiner engsten Freundschaften sind das Ergebnis aus dem Dienst, den einer am anderen ausgeführt hat. Irgendwann im Leben nahm jemand die Schürze des Dieners und diente dem anderen in seinen Nöten. Bande des teilnahmsvollen Vertrauens wurden in solchen Momenten geknüpft, die all die Dinge überwinden, die uns normalerweise auf Armeslänge halten. Wenn du dich derartig entscheidest, dann kannst du weglaufen von Freundschaften und der Verantwortung, die diese mit sich bringen. Du kannst wegen der Unbehaglichkeit zurückschrecken. Aber du brauchst Freunde. Und mehr noch, es gibt andere, die dich brauchen. Und du weißt das. Egal wie weit und schnell du laufen kannst, du wirst niemals den Bedürfnissen anderer Menschen davonlaufen können.